Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Metal Minds The Pit Unplugged, dem Podcast von Metal.de, in dem wir nicht nur über harte Riffs und brutale Drums sprechen. Nein, wir schauen auch hinter die Kulissen, wir schauen uns kreative Prozesse an, vielleicht auch so ein bisschen den Spirit der Szene und die ein oder andere Geschichte über die Tiefen des Metal-Universums wird auch rausgekramt. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch durch diesen Pit. Und wie sich das gehört, habe ich auch heute wieder einen grandiosen Gast an meiner Seite. Ich habe heute jemanden dabei, der in einer Band spielt, man stelle sich das vor, die in den letzten 10 Jahren nicht nur die Bühnen Europas zerlegt hat, sondern auch bewiesen hat, dass man mit Herzblut, DIY-Ethos und einer klaren Vision ganz weit kommen kann. Nämlich direkt aus einem Thüringer Proberaum bis in die Top 10 der deutschen Albumcharts. Die Rede ist natürlich von Deserted 4. Und Deserted 4, wer es jetzt noch nicht weiß, deshalb leiten wir das mal so ein bisschen ein, ist eine Death-Metal-Band. Sie machen kompromisslosen, melodischen Death-Metal mit Oldschool-Vibes und mit einer, ja, charmanten, skandinavischen Anhauchung, könnte man sagen. Diese Band hat es geschafft, zum Aushängeschild der deutschen Metal-Extreme zu werden und zählen daher zu den wichtigsten Vertretern in der Death-Metal-Szene. Also, lieber Fabian, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass du heute hier bist. Wir wollen über das neue Album sprechen, Veins of Fire, das am 25. April erscheint. Und ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast, weil ja du das nicht nur dir ausgedacht hast und eingespielt hast, sondern du hast es ja auch gemixt und gemastert im eigenen Studio. Also du bist ja hier ein Tausendsasser noch und nöcher. Und daher vielen Dank, dass du heute mein Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und man kann es jetzt nicht sehen, ist ja ein Podcast, aber ich bin ein bisschen rot geworden bei der Einleitung. Ja, vielen, vielen Dank für die netten und warmen Worte, sehr, sehr lieb von dir und ja, ich freue mich, dass wir heute hier zusammensitzen und den Feierabend zusammen genießen.
Genau, wir haben uns hier zum Feierabendbier getroffen, also ich glaube, du hast ein Glas Wasser und ich habe hier noch einen Kaffee stehen.
Ja, ich muss noch fahren dann leider.
Genau. Ja, Fabian, bevor wir über das Album sprechen, wollte ich erstmal so kurz zurückschauen. Denn Deserted 4 haben ja nun wirklich ihre Spuren in Melodic Death Metal hinterlassen, würde ich meinen. Und wenn du heute so auf die Anfänge von Deserted 4 zurückschaust, was sind denn für dich so die Schlüsselmomente eurer Bandgeschichte gewesen?
Boah. Ich glaube, so ein Schlüsselmoment war noch, als wir dann irgendwann im Proberaum saßen, hatten so 9 Songs waren es, zusammen und hatten uns überlegt, na, was machen wir jetzt damit? Und wir wollten halt gerne Auftritte spielen. Wir hatten ja vorher schon eine Demo selber aufgenommen und da hatten wir uns gefragt, na gut, wie machen wir da jetzt ein Album draus? Und da haben wir einfach mal gedacht, okay, wir schreiben jetzt mal dem Dan Svanö, der antwortet zwar eh nicht, aber wir schreiben dem jetzt einfach mal und fragen, was wir da machen können. Wie das so funktioniert mit so einem Album, so völlig blauäugig, keine Ahnung. Ja, und er hat tatsächlich 2 Stunden später geantwortet und hat uns dann geholfen, die Platte aufzunehmen, indem er mir gesagt hat, wie ich das machen muss. Und ja, das war definitiv ein Schlüsselmoment, da werde ich nie vergessen. Wir sind heute noch in Kontakt mit Dan Svanö, super Typ. Und ja, auf jeden Fall war er sehr wichtig dafür, dass die Platte überhaupt auf Band gekommen ist. Er hat sie auch damals gemixt, aber das ist auf jeden Fall ein Schlüsselmoment gewesen.
Das ist krass, vor allem das zeigt halt einfach auch, dass man einfach mutig sein muss, ne? Also wer nicht fragt, ja, der nicht gewinnt irgendwie, ne?
Könnte man so sagen, ja, einfach mal nett fragen, meine kann immer noch Nein sagen.
Genau, das verschenkt man sich ja nicht, da gibt es ja nichts zu verlieren irgendwo.
Genau.
Ihr habt relativ früh euren ganz eigenen Stil gefunden und zwar so zwischen Melodie, Oldschool und auch eben diesen Härte. Also dieser Härte, die ist trotzdem da, die ist immer da. Und viele Bands da draußen fragen sich, glaube ich, wie geht das? Wie findet man seinen eigenen Sound oder besser noch, wie bleibt man sich vielleicht selbst auch treu?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also es ist ja jetzt, wenn wir jetzt irgendwie Mucke machen, wir setzen uns da jetzt nicht irgendwie hin und sagen uns, wir wollen jetzt so klingen oder wir hören uns nicht unsere alten Alben an und sagen, ja, das war kacke, das müssen wir diesmal anders machen. Das ist einfach nur, würde ich sagen, eine Momentaufnahme und kann natürlich auch mal ganz anders klingen am Ende, ne? Also gut, ich würde sagen, wenn wir jetzt irgendwie ein Drum-Bass-Album machen würden, sollten wir uns vielleicht umbenennen, aber keine Ahnung, also ich kann ja so mal ein Black-Metal-Album rauskommen, wenn ich Black-Metal hören würde, aber Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was da das Rezept ist. Freut mich natürlich oder uns natürlich sehr, dass das irgendwie alles so ein bisschen passt und irgendwo auch eine natürliche Weiterentwicklung ist. Aber was da das Geheimrezept ist, ey, kein Dunst.
Ja, das klingt für mich so wie halt einfach, also einfach machen.
Einfach machen, ja, doch, tatsächlich ist einfach machen, das ist ein gutes Motto für uns. Das steht oft so auf der Tagesordnung, einfach machen.
Ich hatte tatsächlich so ein bisschen mit ChatGPT gearbeitet. Ich mache das immer so, dass ich die Events recherchiere, dann mache ich mir ganz viele Stichpunkte und dann will ich mir das zusammenfassen lassen. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt und meinte so, jetzt fass mir doch mal bitte die Bedeutung von Deserted 4 für den Metal kurz und knapp zusammen. Und am Ende stand da als Fazit, Deserted 4 haben den deutschen Death Metal einen modernen, melodischen, trotzdem knallharten Anstrich verpasst. Was Heaven Shall Burn für den Metalcore aus dem Osten bedeuten, ist Deserted 4 für den Death Metal eine Art Leuchtturmprojekt.
Das ist aber nett von ChatGPT. Kann das überhaupt Mucke hören?
Nee, das ist ja das
Also.
Krasse. Die können überhaupt nicht hören, diese ganzen KI-Modelle. Ja.
Okay.
Genau, aber was sozusagen was das da so ausgespuckt hat, hat dann in mir sozusagen eine andere Frage herausgeholt, würde ich sagen. Und zwar, also ich komme ja nun auch aus dem tiefsten Osten der Republik. Ich komme aus Chemnitz, ihr kommt aus
Yeah,
Thüringen.
Chemnitz 99 aus. Ja, auch wenn du für Chemnitz bist.
Genau, ihr
Ein
kommt.
Basketballfan, das ich weiß. Chemnitz hat eine sehr gute Basketballmannschaft.
Genau, Chemnitz hat eine sehr gute Basketballmannschaft und das ist wirklich schön. Wir haben auch sehr gute Volleyballfrauen. Das fällt immer so ein bisschen unter den
Ah,
Tisch.
cool. Schön.
Aber nee, das ist schön. Ich habe auch das Gefühl, dass das ganz viele Menschen verbindet. Also
Auf jeden.
das freut mich sehr, immer zu sehen. Aber trotzdem, egal wo ich hinkomme in der Republik, immer wieder wird man so auf diesen Osten reduziert. Und wie ist es denn bei dir oder beziehungsweise bei euch? Ich habe immer so das Gefühl, ich kriege den Stallgeruch nicht los. Ich komme halt aus dem Osten und so ist es. Aber wie ist das für euch und eure, ja, Musik, für eure Entwicklung gewesen, sozusagen, dass ihr in einem kleinen thüringischen Ort groß geworden seid?
Oh, da muss ich ehrlich gesagt sagen, klar, die Leute im Westen hören uns gerne reden. Das ist so, aber auch die Leute im Osten hören uns gerne reden. Die verstehen uns wenigstens. Nee, aber das habe ich nie so irgendwie empfunden. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie mal in Baden-Württemberg oder wir haben ganz früh auch in Ostfriesland oben gespielt, weiß ich nicht, da habe ich mich nie irgendwie als der Ossi im Westen gefühlt oder so. Aber auch nie irgendwie hat uns keiner mal irgendwie mit Bananen geködert oder so. Nee, also
Ihr
nie,
habt
weiß
also,
nicht. Ja.
ihr habt sozusagen nicht für 2 Flaschen Cola gespielt, ihr habt für 1 Kilo Bananen gespielt, oder?
Genau sozusagen. Nee, das ist tatsächlich nie vorgekommen irgendwie. Hat auch irgendwie keiner uns irgendwie blöd angemacht oder irgendwas. Nö, keine Ahnung. Also da habe ich nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass uns jetzt jemand irgendwie als die Ossis abstempelt oder so. Nö, also die Grenzen existieren dann, wenn dann wahrscheinlich nur im Kopf.
Ja, okay, das freut mich zu hören. Und auf der anderen Seite, bleibt die Frage damit unbeantwortet.
Was war die Frage?
Wie sich sozusagen das auf eure musikalische Entwicklung ausgewirkt hat. Also zum Beispiel wird ja häufig gesagt, dass es im Osten weniger Jugendclubs gibt. Weiß nicht.
Wir haben ja tatsächlich haben wir in dem einen oder anderen Jugendhaus schon gespielt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, das Heizhaus in Bad Sulza gibt es auch nicht mehr, die Station in Rudolstadt gibt es nicht mehr. Was jetzt aber im Westen noch von den Jugendclubs übrig ist, in denen wir waren, weiß ich jetzt aber auch nicht, ehrlich gesagt. Kann schon sein, aber keine Ahnung.
Okay. Dann gehen wir einfach weiter zur nächsten Frage, würde ich sagen. Ja, es ist immer schwer einzuschätzen, ne? Also es könnte ja auch sein, dass ihr gesagt habt, dass ihr in euch, ich weiß gar nicht, aus welcher Stadt kommt ihr mit E?
Eisenberg.
Eisenberg. Ist es eine Stadt
Na
oder ist es
klar.
ein Dorf?
Es ist sogar eine Kreisstadt.
Eine Kreisstadt. Okay, naja.
Auch für viele Leute ist es ein Dorf, wenn du so erzählst, ja, wo bist du denn her? Ja, aus Eisenberg, aha, wie viele Einwohner habt ihr? Ja, ja, 10.000. Oh, okay, ja, okay, so wie kleines Dorf so ungefähr. Ne? Ja, nee, ist eine Kreisstadt. Ah, okay, okay, krass.
Aber 10.000 Menschen ist trotzdem viel. Also das ist ja eine Zahl, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann, 10.000 Menschen auf einem Platz. Also, ja.
Also waren es mal, ich weiß nicht, wie viele sie jetzt sind. Oh, hier, Google sagt 11.000. Ja?
Ja, Eisenberg ist gewachsen, wegen euch.
Na, wir sind aber weg.
Mist.
Ups.
Genau, nee, aber es gibt ja durchaus auch Bands, die eben sagen, die haben angefangen, Musik zu machen, weil sie die große, weite Welt entdecken wollten und aus ihrem Kuhkaff raus wollten. Also das wird ja auch manchmal erzählt.
Ja, das stimmt. Klingt immer sehr romantisch, aber war bei uns eigentlich nicht so. Wir hatten einfach Bock, irgendwie Gitarre zu spielen, der Manu und ich. Und haben dann irgendwie einen Simon kennengelernt fürs Schlagzeug. Und dann war eigentlich erstmal so das Hauptziel im Proberaum rumhängen. So, da kam irgendwie eins zum anderen dann. Aber so jetzt hier, da wo wir heute stehen, das ist für mich immer noch verrückt, ehrlich gesagt. Ne, war nie unser Ziel. Da kam dann irgendwie eins zum anderen. Und das ist natürlich auf jeden Fall krass, aber war jetzt nie so irgendwie unser Anspruch. Klingt unglaubwürdig, ne? Aber ist so.
Ja, genau. Ich habe es gerade überlegt, war jetzt nie so unser Anspruch.
Naja, okay. Nee, ist wirklich so. Ich meine, weiß nicht, also wir sind jetzt nicht da rangegangen, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie 6 Alben veröffentlichen, auf Europa-Tour gehen und dies, das, Ananas. Ich meine, klar, mit der Zeit haben sich dann natürlich so auch Träume entwickelt, ne? Wie jetzt mal mit einem Nightliner durch Europa fahren oder jetzt mal unsere Helden zu supporten als Supportband. Das sind natürlich Träume, die fängst du dann auch an zu träumen, ne, wenn du damit in Berührung kommst. Aber war jetzt kein Grund, irgendwie die Band zu gründen. Ne?
Mhm. Genau, sondern das hat sich dann einfach so entwickelt, ja.
Genau, genau.
Genau, was sich auch so entwickelt hat, ist ja, dass ihr zu einem neuen Label gewechselt seid. Wie kam das denn dazu? Ihr seid jetzt bei Testimony Records.
Genau, wir waren ja bei Century Media vorher, da hatten wir einen Vertrag über 2 Alben und eine Option, also Option heißt dann, das Label kann dann sagen, okay, wir möchten mit euch noch eine Platte machen oder nicht, und die Option haben sie dann sozusagen gezogen, deswegen haben wir dann 3 Platten mit Century Media gemacht und ja, hat uns natürlich mega vorangebracht, ne? Auch, dass unser Name dann auch international bekannt wurde und wir haben super viel gelernt, war eine geile Zeit, haben da mit super lieben Leuten zusammengearbeitet. Damals auch zum ersten oder die ersten Alben mit Jan-Ole Lamberti, dem wir, Gitarrist von Nail to Obscurity, der bei Century Media damals war, den wir schon vor Century Media kannten. Und dann haben wir quasi da als Kumpels auch noch zusammengearbeitet, mehr oder weniger. Und das ist natürlich richtig cool gewesen. Und aber der Vertrag war halt jetzt erfüllt. Und ich sag mal, wir gehen jetzt straff auf die 40 zu. Und du weißt ja nie, wie viele Platten machst du noch. Das ist ja eh immer, wir denken da ja nur nicht mal von Album zu Album, sondern dann wird die Platte gemacht, dann werden Shows gespielt und dann haben wir Bock oder haben wir nicht Bock, keine Ahnung. Und wir hatten halt auf jeden Fall Bock, wenn wir noch eine Platte machen, das größtmöglich alleine zu machen. Ne? Da war erst irgendwie so der Grundgedanke, wir machen komplett alles selbst, kümmern uns auch um die Pressung, suchen uns vielleicht einen Vertrieb oder so. Und wir haben aber jemanden, der unterstützt uns noch beim Management, der Leif Jensen, der war früher Sänger bei Two Scented. Da kennt der ein oder andere ihn vielleicht. Und der meinte dann, na, halt doch mal Stopp, bevor er das jetzt ganz alleine macht. Da gibt es doch so ein paar Labels, echt coole Leute. Lasst mich doch mal vorführen dort. Könnte ja auch eine Win-Win-Situation sein am Ende. Ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal, als Deserted 4, die ja doch schon da einen gewissen Namen und Status haben, könnte das ja auch ein kleineres Label dann voranbringen. Ne? Und Testimony war dann halt so ein Kandidat. Und haben wir uns mal getroffen und haben mal ein bisschen gequatscht. Und da hat die Chemie sofort gestimmt, war ein total offenes, sympathisches Gespräch. Und dann ja, gab es da eigentlich keine Zweifel mehr, da irgendwie eine Partnerschaft einzugehen. Und ja, heute sind wir hier.
Sehr cool. Na, das ist halt auch, also ne, du sagst so eine Win-Win-Situation. Ich glaube, man braucht halt auch die richtigen Partner an seiner Seite. Also ihr habt sicherlich bei Century Media sehr viel gelernt, ne? Aber so trotzdem diese Weiterentwicklung der Märkte, die ist ja so rasant gerade, dass man das gar nicht alles alleine, glaube ich, abdecken kann oder beziehungsweise sich alleine auf dem Stand des Wissens halten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das Ganze ist super komplex. Das ist auch für die Labels im Moment super komplex. Das bewegt sich alles so schnell, diese Digitalisierung und so. Der physische Tonträgermarkt, das wird immer weniger. Deswegen wird digital immer wichtiger. Und das ist auf jeden Fall eine Riesenherausforderung für alle. Sagen wir, für uns jetzt nicht ganz so wild. Ne? Wir leben davon nicht. Es ist unser Hobby mit ein bisschen Taschengeld. Wenn wir jetzt irgendwie 1.000 Tonträger mehr kaufen, müssen wir trotzdem noch arbeiten gehen. Ne? Also, ja, ist halt einfach so. Ne? Da brauchen wir uns nicht vormachen. Deswegen ist es für uns jetzt da nicht irgendwie super wichtig, den maximalen Marketing-Erfolg zu haben mit der neuen Platte oder so. Da wollen wir lieber uns selber noch ein bisschen austoben, ein bisschen was lernen auch. Und das war da so die Prämisse. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr wieder aus Steuer in der Hand, müssen natürlich auch ein bisschen mehr tun jetzt wieder. Und haben aber mit Testimony da einen sehr geilen Partner, der dann die Sachen abdeckt, die wir halt selber einfach nicht machen können.
Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen.
Dankeschön.
Du hast gerade gesagt, ihr geht so auf die 40 zu. Es war sehr lustig in dieser Album Beschreibung, in diesem Promotext, den man dann immer mit dazu bekommt, steht drin, dass ihr auf dem Zenit eures Schaffens seid.
Ob jetzt geht's bergab oder was? Wer hat das geschrieben?
Ich habe dann auch so gedacht, okay. Aber das würde ja auch bedeuten, dass es euch wahrscheinlich noch mindestens 13 Jahre gibt.
Ach so, oh Scheiße. Boah, ich weiß gar nicht. Ey. Ich meine, es wird immer anstrengender, ne? Das kann ich nicht leugnen. Ne?
Genau.
Also wir haben so ein Live-Rack, wo unsere Technik drin ist. Das war sackenschwer. Das habe ich jetzt umgebaut, dass es jetzt auf zwei Kisten aufgeteilt ist. Weil es trägt sich nicht mehr so leicht wie vor 10 Jahren.
Ja, und man denkt halt auch mehr an seine Gesundheit, glaube ich. Also an den Rücken, die Knie.
Auf jeden Fall, ja. Also mir fährt es auf jeden Fall immer in eine Stelle im Rücken live. Das weiß ich jetzt schon, dass die nächste Tour, da wird es wieder wehtun.
Also auf jeden Fall gut, dass du die Technik schon mal ein bisschen verteilt hast. Aber lass mal über die neue Platte sprechen. Die heißt Rains of Fire. Und ich finde, das ist ein total starker Name. Als ich das gelesen habe, habe ich sofort sozusagen die Faust in die Luft gereckt und sah so richtig, dass das Feuer daraus sprießen. Also es ist manchmal lustig, was so Wortkombinationen in einem hervorrufen. Ihr habt das mit dem Plattencover auch sehr schön aufgefangen. Da sehen wir ja auch diese Faust, wo die Schlange sich so drumherum wickelt, aber erzähl doch mal, warum heißt die Platte, wie sie heißt?
Ja, warum heißt die Platte, wie sie heißt? Naja, wir leben in schwierigen Zeiten und ich würde mal sagen, das Album beschäftigt sich eigentlich lyrisch so mit diesen Unsicherheiten, Ungerechtigkeiten und der wachsenden gesellschaftlichen Zerrissenheit der aktuellen Zeit. Und da war der Titel Rains of Fire auch sehr passend, weil es geht natürlich nicht nur um die schlechten Dinge, sondern es geht auch um Hoffnung, um Widerstand, um sich nicht unterkriegen zu lassen und halt quasi für den Zusammenhalt und gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen. Und deswegen quasi die Rains of Fire.
Ja, die braucht man dann. Und ich glaube, wir haben alle ganz viel Feuer in uns. Und das klingt so, als würde die Platte dazu beitragen, mit den schlechten Dingen in dieser Welt ein bisschen besser zurechtzukommen, da vielleicht auch eine kleine Heimat zu finden, ne, und das rauszulassen und sich dann aber neue Hoffnung unterzujubeln oder ja, anzuhören, neue Hoffnung anzuhören und dann sich zusammenzuschließen und zusammen stark zu sein.
Absolut, ne? Die Platte soll auch Mut machen, ja, genau, halt, sich nicht von Angst oder Einsamkeit oder populistischen Parolen leiten zu lassen, sondern halt selbst zu denken und halt ja für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und die Wahrheit einzustehen und auch dafür zu kämpfen, letztendlich.
Da fällt mir ein, sozusagen, ich weiß gar nicht, wer hat denn das? Ich glaube, der Josh von Boys It's Fire hatte das mal gesagt. Sozusagen, natürlich haben wir politische Texte, aber jeder muss selbst denken und überlegen, was das heißt.
Richtig.
Genau, aber das ist ja das. Viele Menschen, die fallen ja rein auf solche politischen Parolen beziehungsweise hinterfragen diese nicht. Ne? Also diese Medienkompetenz, die wird ja immer weniger. Und wie kommst du denn mit dieser Ubiquität an Informationen und Fakten will ich es ja gar nicht so richtig nennen. Ja, an Informationen, an Text, zurecht in dieser Welt heutzutage.
Also ich habe auf jeden Fall keinen Fernseher. Also ich habe zwar einen Fernseher, aber da läuft nur Basketball drauf. Oder also auf jeden Fall keine Nachrichten. Da wirst du ja bekloppt, wenn du dir täglich Nachrichten gibst. Ich lese leider noch zu oft Kommentare auf Social Media. Das muss ich echt mal aufhören. Es ist schon besser geworden, weil das ist echt arschsträuben, was da manche Leute schreiben. Und es ist aber auch teilweise schön zu sehen, dass viele Leute da auch in den Kommentarspalten auf jeden Fall den Kampf annehmen und da viel Zeit und Energie rein investieren, aufzuklären und da sich, sagen wir mal, die Mühe machen zu informieren. Und das ist auf jeden Fall dann auch wieder eine schöne Sache. Aber ich versuche das tatsächlich so weitestgehend von mir wegzuhalten.
Also Respekt, also ich lese keine Kommentare. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben Kommentare gelesen.
Gut, mach's nicht.
Ich bilde mir immer selbst meine Meinung und dann ist sie einfach klar und dann kann die niemand mehr umstoßen. Respekt vor den Personen, wenn du das auch so sagst, ne, die sich da Zeit nehmen und einfach Aufklärungsarbeit über die Kommentarspalte leisten. Also das, ich frage mich immer, woher nehmen die ihre Zeit? Also es ist ja auch echt zeitintensiv, da sich mit unschönen Dingen auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall. Und da bin ich sehr dankbar, dass Leute sich da quasi die Zeit nehmen. Ne? Und das ist auch wichtig. Oder gerade Leute, die auf Demos gehen, die in Vereinen irgendwie tätig sind, auch mit sich viel Jugendarbeit machen und so. Das wird immer wichtiger, denke ich, gerade in so einer Zeit, wo die gerade die Kids nur noch am Handy hängen oder so, da irgendwie sie auch im echten Leben irgendwie abzuholen in Vereinsarbeit. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar drüber.
Ja, das stimmt. Also das ehrenamtliche Engagement, das nimmt ja auch schon seit Jahren ab. Also ich bin seit 24 Jahren beim Freien Radio. Und wir haben damals schon 2001 darüber gesprochen, dass ja das ehrenamtliche Engagement sich verändert hat. Und das ist immer noch so, die ganzen Vereine, die stehen eben echt vor einer großen Herausforderung, gerade eben in der Kinder- und Jugendhilfe, im Kulturbereich, wie sozusagen diese Arbeit wirklich gestemmt werden kann. Also wer da draußen hört, dass man sich ehrenamtlich engagieren kann, der sollte das tun. Also es gibt für jeden irgendwo einen Platz. Und es gibt für jeden auch irgendwie eine Aufgabe, die er machen kann, ohne sozusagen großes Vorwissen zu haben. Und das ist einfach was ganz Großartiges.
Ja, finde ich super, dass du das ansprichst. Geil.
Was auch ziemlich geil war im Pressetext, die Platte Veins of Fire hat die größte Hitdichte.
Okay, ja, das müssen andere beurteilen. Also wir haben das nicht geschrieben, den Text, ne? Nur mal irgendwie.
Ja, ich glaube dir das, dass ihr den nicht geschrieben habt. Was macht denn für dich einen Hit aus im Melodic Death Metal?
Naja, ich würde schon sagen, ein Hit macht halt einen gewissen Wiedererkennungswert aus, dass er auch ein bisschen in den Kopf stecken bleibt. Und ja, so eine catchy Melodie einfach auch irgendwie, ne, oder catchy Gesangslinien, ein Drumming mit Wiedererkennungswert, so, das sind so die Sachen, wo ich sage, okay, das macht jetzt einen Hit aus und unterscheidet den Song dann vielleicht jetzt von einem anderen auf der Platte, der dann vielleicht jetzt nicht ganz so eingängig ist, aber auch da muss man natürlich sagen, ne, der eine sagt so, der andere sagt so, ne, der findet den Song kacke, der sagt dann, nee, das ist der geilste Song, kriege ich nicht so in meinen Kopf raus und dann bei dem anderen ist es wieder ein anderer, ne, also das ist immer ganz viel persönlicher Geschmack, aber das würde ich so mal für mich als so Hit definieren.
Ja, also ich glaube, es gibt nichts Größeres oder keinen größeren Streitpunkt als der Musikgeschmack.
Ja.
Da kann man sich wirklich gut streiten. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt, aber brauchen wir denn Hits oder brauchen wir eher langlebige Musik, die auch noch in 20 Jahren unser Blut in Wallung versetzt?
Ja, weiß ich nicht. Also ich brauche Musik, die mir gefällt. Also ich sag mal, ne, wenn ich jetzt so eine alte Soilwork-Platte nehme, die vor 20 Jahren rauskommt, mach die heute rein und die holt mich immer noch ab, dann haben sie da, glaube ich, alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ne?
Genau, und wir gucken dann also sozusagen 2045 treffen wir uns wieder zu einem Interview. Und gucken mal, wie das mit der neuen Dessert 4-Platte ist, oder?
Oha, oha.
Oder beziehungsweise hat ja dann ihr 20-jähriges Jubiläum, also die ist dann nicht mehr neu. Hat dann Veins of Fire 20-jähriges Jubiläum und dann gucken wir mal, wie das ist, wenn wir uns die anhören, ob die immer noch gut reinhaut.
Ich bin gespannt. Also das ist wirklich so, ne? Ich habe jetzt auch unsere alten Platten, ich habe die ewig nicht gehört. Ne? Ich meine, klar, die Songs, die wir live spielen, die kenne ich natürlich. Aber weiß ich nicht, da könntest du mir jetzt, glaube ich, irgendwelche anderen Songs auch mal vorspielen. Da könnte ich, ja gut, am Sound würde ich hören, auf welcher Platte die sind. Aber das ist auf jeden Fall spannend, könnte ich mal wieder machen.
Okay, kann ja ein großes oder ein kleines Fan-Happening werden. Gemeinsam mit, du solltest 4 alte Platten hören.
Ja, klar. Wir hatten ja letztens ein Fan-Happening zum ersten Mal.
Was habt ihr da gemacht?
Wir haben ein eigenes Bier gemacht, sozusagen, was wir in unserem Online-Shop verkaufen auf deserted4.de. Und bei der Brauerei haben wir dann quasi die Brauerei gemietet für einen Nachmittag und haben da einen Braukurs gemacht mit 15 Fans von uns. Und da haben wir dann auch schon mal in die neue Platte reingehört, haben Rost angeschmissen, haben viel Bier getrunken. Und ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich sag mal, wir quatschen ja gerne mal mit unseren Fans, ne? Sei es jetzt irgendwie vor der Show oder nach der Show oder wenn wir selber übers Festivalgelände dann laufen. Also bleibt natürlich immer sehr wenig Zeit und deswegen war das mal eine coole Gelegenheit, mal ohne Zeitdruck irgendwie ins Gespräch zu kommen.
Genau, das ist ja das, was man so auf den Shows, vor allem bei den Shows, finde ich, so merkt, dass da schon auch Zeitdruck da ist. Und teilweise, wenn die Touren dann auch länger sind, hat man schon auch das Gefühl, dass die Künstler und Künstlerinnen dann auch schon etwas ausgelaugt sind.
Ja, ne, gerade jetzt, wenn man jetzt, also ich ehrlich gesagt, ich vermisse die Zeit, als wir erste oder zweite Band waren, jetzt auf irgendeiner so einem Konzert oder auf unserer Europa-Tour damals mit dem Somnium, Overkill und Cavalera waren wir erste Band. Ne? Kommst halt als letztes rein in den Laden, irgendwann später Nachmittag, baust dein Zeug auf, machst Soundcheck, dann hast du im Idealfall, sind die Türen noch nicht auf, manchmal machst du noch Soundcheck, wenn die Türen schon auf sind, spielst die Show und bist fertig und hast dann den ganzen Abend vor dir, um Spaß zu haben. Jetzt ist es halt eher so, wenn du Headliner bist, keine Ahnung, gehst irgendwie halb 12 von der Bühne und irgendwie halb um 1 fährt der Bus halt weiter, weil die nächste Show halt vielleicht weit weg ist. Und da kannst du vielleicht noch fix duschen gehen oder nicht, musst das Scheiß noch einladen. Und da bleibt halt leider wenig Zeit, dann mal entspannt mal noch ein Bierchen mit den Fans zu trinken. Das ist halt ein bisschen schade so.
Ja, das ist echt schade. Genau, nee, das ist mir so auf den letzten Konzerten, auf denen ich so war, ist mir das so aufgefallen, habe ich so für mich reflektiert, als ich die Künstler und Künstlerinnen dann beobachtet habe.
Ja, also an alle Fans irgendwie, die ihr Idol noch sprechen wollen nach der Show, versucht es am besten vor der Show. Naja, du weißt nicht, ne, wenn Buscall irgendwie
das
halb eins ist, ne, du musst deinen Scheiß doch im Backstage zusammensuchen, das liegt manchmal verstreut. Vielleicht willst du noch Happen essen, mal aufs Klo gehen in Ruhe, ne, weil im Nightliner wird er nicht gekackt.
Naja.
Also die Zeit geht schnell um dann so nach einer Show.
Genau, das ist echt fix vorbei und manche Clubs, die kehren ja auch recht schnell raus. Also da hat man dann gar nicht die Chance, da nochmal ins Gespräch zu kommen. Weil man braucht ja, wenn man von der Bühne runter ist, braucht man ja als Künstler, Künstlerin auch erst nochmal kurz Zeit. Also man rennt ja dann auch nicht direkt vor.
Ja, man sollte mal 5 Minuten noch Luft holen, ist schon ganz angenehm.
Okay, jetzt haben wir schon wieder ganz viel über dieses Live-Business gesprochen, aber wir wollten eigentlich über eure neue Platte Veins of Fire sprechen. Und was mich mal noch interessieren würde, das ist jetzt euer 6. Album und wie hat sich denn das Songwriting über die Jahre verändert? Also wenn du jetzt so auf die letzten 5 Platten zurückguckst und jetzt, wie ihr das jetzt gemacht habt, wie hat sich das verändert? Ich sehe einen fragenden Blick.
Also jetzt im Grunde eigentlich hat sich dann nicht wirklich was geändert, ne? Also haben früher schon auch klar Sachen auch im Proberaum geschrieben, aber ganz viel auch erstmal nur so Gitarrenriffs zusammengeschraubt am Rechner und dann damit im Proberaum gegangen und dann an den Drums gearbeitet und am Gesang dann später. Daran hat sich jetzt eigentlich nicht wirklich was geändert. Was ich auch vielleicht denke, was sich geändert hat, dass wir irgendwie schneller vorangehen, ne? Dass wir jetzt, sage ich mal, uns weniger an Details aufhalten erstmal, wie jetzt eine Gitarrenharmonie oder einen Übergang vom Schlagzeug, sondern erstmal das Grundgerüst bauen und das dann erstmal wieder beiseite legen und eher mit einem neuen Song anfangen, bevor wir an Details arbeiten. Ne? Und dann hat man halt eher ein frisches Ohr, würde ich mal sagen, als wenn man gleich so einen Song versucht, irgendwie fertig zu machen, bevor man an den nächsten geht. Dann hält man sich sehr lange da an einem Stück auf. Und so, wenn man da schneller vorangeht und das auch öfters mal beiseite legt, dann geht man da öfters auch mit einem frischen Ohr ran und kommt dann insgesamt, würde ich sagen, auch schneller voran und effektiver. Und man merkt halt gleich, okay, zündet das jetzt bei mir selbst noch, als wenn ich das jetzt irgendwie an einem Abend an einem Song irgendwie 4 Stunden geschraubt habe, am nächsten Tag noch einmal, dann, keine Ahnung, kann ich da irgendwie nicht mehr unvoreingenommen rangehen. Ne? Anstatt, wenn ich da jetzt mal ein Stündchen dran gebaut habe, leg den beiseite und höre ein paar Tage später nochmal an. Also das hat sich auf jeden Fall geändert, dass wir da versuchen, einfach irgendwie öfters mit einem frischen Ohr ranzugehen. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben.
Okay, das Geheimrezept oder das Wunderrezept wäre dann sozusagen mehr Pausen für schnelleren Erfolg.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht funktioniert das auch nicht. Man kann ja auch sein, du hörst es dann nach 2 Tagen an, was auch vorkommt, ne? Und denkst dir, ach du Scheiße, habe ich denn da für einen Mist gemacht, ne? Aber da sind wenigstens nicht 4-5 Stunden Arbeit für den Arsch gewesen, ne?
Nee, das ist ja wirklich auch wichtig, da einfach mal sich eine Pause zu gönnen und nochmal weiter oder später dann weiterzumachen. Man sagt immer, dass die Kreativität ja in Wellen verläuft. Und meistens kommst du dann halt in so ein Tal, wo viele dann meinen, sie müssen jetzt wirklich durchziehen und dranbleiben. Aber das Beste ist halt wirklich, man macht dann was komplett anderes und dann arbeitet das in einem ja unbewusst weiter. Also das ist ja das, unser Gehirn macht ja ganz viel, obwohl wir das gar nicht mitbekommen. Und deshalb finde ich das total gut, dieses schon frühzeitig beiseite legen und dann später nochmal drauf gucken, was man damit macht. Finde ich gut.
Ja, cool, interessant. Wusste ich gar nicht, dass das so ist, aber ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Genau, also ich habe da jetzt mal so ein bisschen Theorie hier mit reingehauen.
Ja, also, sehr gut.
Die besten Ideen kommen dann eben zum Beispiel beim Geschirrspülen oder beim Spazierengehen oder beim Müll wegschaffen oder also bei diesen ganz stupiden Arbeiten, die wir alle jeden Tag verrichten müssen.
Würde meine Mutter jetzt sagen, da kommt bei dir aber nicht viel weiter, wenn die hier zu besuche, wenn es geschnürt rumsteht und der Mülleimer voll ist.
Ja, vielleicht kommt es auch beim Zocken oder beim Basketball gucken. Also,
genau, ja, Basketball.
Jeder irgendwas was anderes, mit dem man sich gut beschäftigen kann, gut ablenken kann.
Ja, langweilig wird mir nie, das stimmt wohl.
Das ist ein gutes Stichwort. Langweilig wird ja nie. Du bist ja nicht nur Musiker in dieser Band, sondern du hast diese Platte auch produziert, würde ich sagen, oder? Also du hast das Mixing, das Mastering gemacht, du hast die aufgenommen. Krass. Hast du das das erste Mal so gemacht oder hast du es bei Vorgängeralben schon gemacht?
Nee, die Doomsday habe ich auch schon gemixt und gemastert und davor habe ich alle Alben nur aufgenommen und produziert sozusagen, auch gemischt hat sie dann. Meistens denn Swanö, eine Platte hat Henrik gut gemacht und genau jetzt die letzten beiden, also die Doomsday und die aktuelle Rains of Fire, habe ich mich dann selber mal rangetraut sozusagen. Habe vorher für andere Bands auch schon gemischt. Bei der eigenen Platte hatte ich da immer noch ein bisschen Hemmung, aber die Jungs haben dann auch gesagt, na, wenn wir jetzt Demos aufgenommen haben, am Ende, wenn die Songs fertig sind, ich schraube da ja ständig irgendwie dran rum, ne, am Gitarrengesang, so ein Drumsound. Und eigentlich sind die schon immer fertig gewesen, ne, da war eigentlich Quatsch, das jetzt dann nochmal, weil ich es dann halt auch ein bisschen besser konnte mit der Zeit, ne, dann irgendwie das jetzt nochmal wegzugeben. Und dann hatten wir es eigentlich so ziemlich genau, wie wir das wollten, immer schon.
Ja, ich stelle mir das also schon auch herausfordernd vor. Also ich glaube, es ist nochmal was anderes für seine eigene Band, das zu machen, als für fremde Bands, weil ja sozusagen so der Produzent ja auch nochmal so ein neues Ohr damit reinbringt, ne? Also das ja auch aus einer ganz anderen Perspektive dann nochmal mitsieht. Und wie ist das für dich? Also wie gehst du da ran und wie hältst du da die Balance zwischen ich bin total kritisch, weil ich hier meine eigene Musik mache und ich bin auf einer professionellen Ebene, weil ich hier ein professionelles Mixing und Mastering mache.
Ja, ich sag mal, ich habe ja genug Freunde und meine Bandmitglieder, die alle sehr ehrlich und kritisch sind. Ne? Also ich sage immer, ja, wenn es nur Lob gibt, dann ist es irgendwie schade. Ne? Wäre auch cool, wenn mal irgendwie negatives Feedback kommt, aber wenn das dann von den Leuten halt auch ausbleibt, wo ich weiß, die sind ehrlich, dann hilft einem das auf jeden Fall, das besser einzuschätzen. Aber ich glaube, dass da wir selbst auch unsere größten Kritiker auf jeden Fall auch sind. Und am Ende ist ja eigentlich auch wurscht, was andere sagen, ne? Weil am Ende muss es uns gefallen. Und dass wir damit aber auch jetzt immer den Geschmack von unseren Fans getroffen haben, das ist dann natürlich so das I-Tüpfelchen sozusagen.
Du sagst es gerade, man selbst ist ja sein größter Kritiker. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ist und alle anderen, da kann das auch egal sein. Und wenn die sagen, das ist gut und wenn man es selbst aber noch nicht gut findet, dann wird da einfach noch weiter dran rumgebastelt.
Ja, ganz genau. Ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die halten sich auch jetzt im normalen Leben für die Geilsten und denken, sie machen alles super gut. So sind wir nicht. Da sind wir auch schon immer sehr bodenständig und selbstkritisch und denken jetzt nicht nur, weil wir ein paar gute Platten gemacht haben, wird die nächste automatisch gut. Nee, ganz im Gegenteil. Da hast du jetzt, wenn du dir sagst, okay, ich habe jetzt hier 4, 5 Songs zusammen und da könnte jetzt eine Platte draus werden, da bleibe ich jetzt mal dran. Da ist dann schon auch immer eher so ein bisschen, na, mal gucken, wie die nächsten Songs so werden. Das finde ich ja jetzt ganz geil, mal gucken. Nächste wird vielleicht nur Kacke, weißt du ja nie. Also da sind wir schon auf jeden Fall sehr kritisch.
Okay. Und du hattest gesagt sozusagen, du hast dich dann an die Doomsday und die jetzige mal selbst rangetraut oder beziehungsweise bist dann einfach auch besser geworden und hast gesagt, ich mache das jetzt. Wie ist das? Hast du dir das alles selbst beigebracht oder hast du doch eine Ausbildung parallel gemacht? Erzähl mal.
Nö, tatsächlich hauptsächlich YouTube. Also, was das Recording betrifft, hat mir, ne, wie ich es vorhin schon sagte, Dan Swanö auf jeden Fall ganz, ganz viele Tipps gegeben, ne, sei es Mikrofonpositionierung, wie laut muss das Signal da rein und so weiter und so fort, Aufnahmetechnik, ne, wie, ich weiß noch, bei der ersten Platte, das ist eigentlich fast alles im One-Take durchgespielt, ne, weil ich nicht wusste, gerade beim Schlagzeug, da ist ja ein Haufen Spuren, ich wusste nicht, wie man schneidet, deswegen musste das Simon am Stück durchspielen immer und quasi fehlerfrei und das ist zum Glück mittlerweile anders, da kann man auch mal absetzen zwischendurch. Aber da hat mir dann zwar nicht viel geholfen, aber auch bei dem Mixing hat er mir halt natürlich Tipps gegeben, wenn ich mal irgendwie nicht weiterkomme, ich sage hier irgendwie, ich krieg die Hi-Hat nicht geil, die nervt nur, was gibt es da für Tricks, da hat er mir viel immer geholfen, aber ansonsten hauptsächlich tatsächlich YouTube-Videos.
Ja, also ich finde YouTube-Tutorials ist wirklich das Beste, was es gibt, also nur aus diesem Grund sollte es YouTube geben.
Ja, man kann viel selbst machen mit YouTube.
Genau. Nee, aber es ist schön. Also gerade dieses Autodidaktische funktioniert ja auch gut, wenn man mit irgendwas on fire ist.
Ja, also ich sag mal, das hat mich wirklich schon immer interessiert. Also als ich angefangen habe, Musik zu machen, wollte ich auch gleichzeitig das auch aufnehmen. Weil damals noch mit meinem Kassettenrekorder. Mein erstes Instrument war ein Keyboard. Wollten meine Eltern damals gerne, ich hatte schon auch Lust, ne, aber die wollten dann halt, na gut, wenn du jetzt da irgendwie schon von selbst ans Keyboard gehst, dann stecken wir dich halt auch mal in der Musikschule. Da habe ich mich immer nicht ganz so wohl gefühlt, dann habe ich aber einen Musiklehrer gehabt, dann später, der hat schon gemerkt, dass ich gerne mein eigenes Ding machen wollte, hat mich da auch unterstützt, da sollte ich halt immer einen Song lernen, ne, den er vorgegeben hat, aber habe dann quasi mit so einem Keyboard, wo du ja verschiedene Stile dann auch drauf machen kannst, habe da so eine Art stilistisches Medley draus gemacht. Ne? Der eine der Vers war Samba, der Chorus war dann Rock'n'Roll und so, keine Ahnung. Und das wollte ich damals dann halt auch schon mal aufnehmen, habe ich dann mit meinem Kassettenrekorder gemacht und ja, da war eigentlich der Grundstein schon gelegt. Ne? Das hat mich immer interessiert. Damals gab es noch kein YouTube in die Richtung, ne? Deswegen kam das erst später dann mit dem Mixing dazu, aber ja, das interessiert mich eigentlich schon immer.
Sehr lustig. Ich habe die ganze Zeit, seit du gesagt hast, habe ich mit meinem Kassettenrekorder aufgenommen, habe ich so einen Kassettenrekorder mit einem Kabel und einem Mikrofon vor Augen.
So ist es. Ja, so ist es. Und dann du kannst ja immer nur ein was aufnehmen, aber dann kannst du es ja immer überspielen irgendwie und so. Und so ging das immer dann hin und her. Wie früher mit der Bandmaschine sozusagen.
Genau. Ja, wir hatten sehr lange im Radio tatsächlich noch so eine Bandmaschine stehen. Das war sehr, sehr spannend. Also mir wurde es auch mal gezeigt, wie man damit schneidet. Ich bin sehr froh, dass ich nie auf einer Bandmaschine schneiden musste.
Das kann ich mir vorstellen. Das muss richtig der Sackgang gewesen sein, damals so eine Platte aufzunehmen.
Ja, genau. Also das ist schon Wahnsinn, wie sich so die Technik einfach auch weiterentwickelt hat und wie simpel das irgendwie jetzt ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eigentlich halt auch irgendwie cool, ne? Weil dann halt viele Bands mit so ein bisschen DIY-Gedanken und ein bisschen Bock drauf, da auch viel schon erreichen können. Ne? Du kannst deine Musik heutzutage selber über einen Anbieter bei Spotify und so hochladen. Du kannst deine Videos hochladen. Das lässt sich auch mit einem Handy heute schon gute Ergebnisse erzielen am Ende. Ne? Also irgendwie, um jetzt eine erste Demo rauszuhauen, brauchst du heutzutage jetzt eigentlich erstmal kein großes Budget, wie das halt früher war. Ne? Und deswegen ist das eigentlich eine coole Entwicklung und hat sicher da der ein oder anderen Band sehr geholfen.
Genau, also das sehe ich auch. Also dass sozusagen diese Eintrittsbarriere, Musik zu machen, geringer geworden ist. Also sozusagen von der technischen Umsetzung her, wie Musik aufgenommen wird, produziert wird. Aber also man hat ja jetzt ganz viel technisch hochwertige Produktion. Also einfach vom Sound her sind die gut. Aber trotzdem sind da ja auch viele Stücke dabei, die einfach schlecht gespielt sind. Also, ne, das ist halt das eine hebt halt das andere nicht auf. Also.
Ja, klar, wenn du es dann selber nicht merkst, dass du Scheiße spielst und es dir keiner sagt, dann ist es natürlich blöd.
Genau. Aber mit dieser ganzen technischen Entwicklung, also künstliche Intelligenz ist ja natürlich schon länger ein Thema in Musik. Also gerade wenn wir an die ganzen Digital Workstations denken. Ne? Das ist ja auch schon ein Teil künstliche Intelligenz. Da haben wir ganz viel Automation auch mit drin. Und trotzdem ist jetzt in den letzten Jahren ja dieses Thema generative KI ein ganz großes Thema im Musikbusiness geworden. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit diesem seltsamen KI-Thema um?
Ich habe es jetzt so für die Mucke noch gar nicht genutzt, wirklich. Ich habe es jetzt auf Arbeit mal genutzt. Ja, ich soll irgendwie so einen Blechkasten bauen und Blechabwicklung, Biegeradien, Zuschlag, keine Ahnung, Rückfederung, Biegewinkel, keine Ahnung. Das ist einfach viel zu lange her, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Es sollte aber genau werden. Ja. Und da habe ich mir das nochmal erklären lassen und das hat mir gleich gesagt, wie groß ich den Blechzuschnitt machen soll und wo ich anreisen soll und wo ich biegen soll. Was soll ich sagen, das ist der erste Blechkasten, der mir seit Jahren gelungen ist. Ja, also ohne Scheiß. Also hätte ich mir das irgendwie jetzt nochmal nachlesen sollen im Tabellenbuch und selber ausrechnen und so weiter und so fort. Ey, da wären Stunden ins Land gegangen. So habe ich dem Ding jetzt erklärt, was ich machen will. Und das hat mir gesagt, was ich machen muss. Und es hat tatsächlich funktioniert. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Das ist aber ja trotzdem sozusagen, ist ja dann bloß eine, ich würde es jetzt fast als Lernhilfe
beschreiben. Ja, musste ich das Blech selber noch, natürlich.
Genau, ne? Also dafür ist das gut und du hast dir sicherlich, du bist da sicherlich dran gewachsen und der nächste Blechkasten, den du machst, der wird noch besser werden.
Wahrscheinlich, ja. Ist auch nicht hundertprozentig gelungen, gebe ich zu, aber war schon nicht schlecht.
Genau. Aber wie sozusagen im Bereich Musik, also ne, also gerade auch für das Mastering, für das Mixing, da kann man ja auch KI oder beziehungsweise es sind Automationen, die da im Backup von dem Programm einfach laufen. Tja, wie machst du jetzt eine Frage draus?
Naja, also ich kann dir sagen, dass ich das gar nicht ausprobieren will, wenn es vielleicht darum geht, weil mir macht es ja Spaß, an den Knöpfen zu drehen und zu hören, okay, wie klingt das jetzt? Also das ist ja mein Hobby, ne? Und deswegen jetzt mein Hobby von der KI machen zu lassen, wäre irgendwie komisch.
Genau, ne? Dieses Experimentieren, dieses Attesten, genau. Ne? Also wir, ja, schön. Das hat mir gerade gefallen, es tut mir leid, also ich konnte jetzt einfach nur schön sagen.
Ja, ich auch.
Genau. Okay, dann haben wir jetzt schon ganz schön viel gesprochen. Ja. Aber lass uns noch mal kurz wirklich noch mal auf die Platte zurückkommen. Gibt es einen Song auf der Platte? Ich weiß, ich sollte dich nicht zu Songs, zu Titeln soll ich dich nicht fragen, aber gibt es einen Song?
Die Singles kenne ich beim Namen.
Okay. Aber gibt es vielleicht einen Song sozusagen, der euch besonders schwer gefallen ist, den umzusetzen, vielleicht wegen des Themas oder weil der euch besonders am Herzen liegt oder weil der besonders funny, funky ist, keine Ahnung.
Fällt mir jetzt spontan eigentlich nichts ein, ehrlich gesagt.
Okay.
Was natürlich immer schwer ist, jetzt eine Single auszuwählen. Ne? Das, ne, wo willst du jetzt ein Video zudrehen? Da sagt jeder was anderes. Mhm. Wir machen dann halt meistens, dass wir irgendwie ohne unseren Styles zu beeinflussen, machen wir halt irgendwie so ein Google Sheet, wo jeder dann mal anklicken soll, quasi anonym. Und das schicken wir auch noch ein paar Kumpels und dann gucken wir mal halt, was da so rauskommt. Und ja, das ist immer super schwer. Ne? Also da sagt jeder was anderes. Das ist selten, dass wir da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen und dann wird es halt echt kompliziert. Ne? Da bist du da rumdiskutieren und denkst dir, na, aber warum nicht der und warum nicht der Song? Und lass doch vielleicht lieber den nehmen. Nee, lass lieber den nehmen. Und aber letztendlich konnten wir uns doch auf ein paar Songs einigen und ja, ich sag mal, Veins of Fire, der Titelsong, ich finde, der passt ganz gut. Der spiegelt so das Album ganz cool wider, hat auch noch ein paar Oldschool-Vibes, ne, so ein bisschen zur ersten Platte, ne, so ein bisschen Gitarrengeschrubbe, aber auch geile Melodien, das, was uns dann heutzutage mehr ausmacht. Und der liegt mir auf jeden Fall sehr am Herzen, der Song.
Okay.
Aber die anderen auch.
Genau. Also keine Ahnung. Ist das ja, also man kann ja, also es sind 10 Songs, glaube ich, auf der Platte, ne?
Ja.
Also es ist ja ganz schwer, das ist wie wenn du jemanden fragst, der Kinder hat, was ist dein Lieblingskind? Ne?
Genau, also, genau.
Nee, also das verstehe ich tatsächlich, aber der Veins of Fire, der gefällt mir auch gut.
Okay, cool.
Möchtest du noch was erzählen, was ich dich aber nicht gefragt habe?
Nee, weiß ich nicht. Lass mal überlesen, nee.
Genau, also wir wissen, das Album, die Platte kommt am 25.04. Ihr geht auf Tour.
Ach so, ich könnte ja jetzt sagen, dass wir auf Tour sind nochmal. Das könnte ich ja nochmal erzählen. Ne?
Genau.
Ne, da sagt er jetzt, aber Management sagt er, warum hast du nicht gesagt, dass ihr auf Tour seid? Warum hast du nicht dies und das erzählt? Ich kann das nicht, ich kann dir nicht sagen, wir sind die Geilsten und kommt mal rum, weil wird
es auch nicht authentisch. Also das.
Nee, keine Ahnung. Na, wir sind jetzt auf Tour auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich, wenn die Leute kommen. Bisher sieht es ganz gut aus, sind schon einige Tickets weg. Wird auf jeden Fall geil. Wir haben Bock. Wenn immer Bock, live zu spielen, macht immer super viel Spaß. Ja, deswegen kommt da einfach rum. Hört euch mal die Platte an. Schaut mal in die Videos rein, wenn ihr sie nicht gleich kaufen wollt. Und ja, keine Ahnung. Freue mich, dass wir hier so schön geplaudert haben zum Nachmittag.
Genau, das war auch sehr schön. Ich habe jetzt noch 3 Fragen. Meine erste Frage ist eine Frage, die ich noch nie gestellt habe, die ich noch nie irgendjemanden gestellt habe, aber die muss ich dir jetzt stellen.
Warum?
Pass auf.
Traust du dich nicht?
Nee, es geht um Haare.
Ach so.
Genau. Du hast wunderschöne, echt lange Haare. Ich glaube, da beneiden dich einige Männer und Frauen dafür, dass du so krass schöne, lange Haare hast. Und jetzt hau doch hier einfach mal ein paar metalmäßige Pflegetipps raus. Wie pflegst du dein Haar, dass das so schön und lang ist?
Also ich trage jetzt so im Alltag tatsächlich Dutt und gerade wenn ich durch die Stadt laufe, weil ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt und man wird schon sehr angesehen, wenn man so lange Haare hat als Mann auf jeden Fall. Und dann, ja, gerade wenn man mal gegen Abend so durch die Stadt läuft, da wird man auch von Frauen öfters angesprochen, oh, wie machst du das tatsächlich, ne? Die sind super gesund auch noch und das ist voll unfair. Und ja, ich glaube, da habe ich einfach nur Glück gehabt, ne, dass ich da gute Haare vererbt bekommen habe. Und ja, was die Pflege betrifft, also ich nutze mittlerweile eigentlich nur noch so ein Stück Festseife, gibt es ja beim DM oder so als Shampoo, aber halt als Stück Seife, weil ich irgendwie keine Lust hatte, mehr Wasser zu kaufen. Und das funktioniert super, vielleicht nicht so oft waschen tatsächlich, klar, irgendwann werden sie fettig, dann muss man das mal machen, aber man kann ja auch mal vielleicht noch einen Tag hinauszögern und eine Mütze tragen. Ich glaube, das tut den Haaren ganz gut, wenn man es da nicht so oft wäscht. Ja gut, ich färbe sie natürlich auch nicht. Ja, mehr kann ich dazu aber eigentlich nicht sagen. Gut, nicht föhnen auf jeden Fall, ich mache immer Lufttrocknung. Manchmal wasche ich auch nur oben das, ne? Also das wasche jetzt die Längen gar nicht. Also heißt, ich mache mir einen Dutt und wasche dann nur oben das, was auf dem Kopf ist. Und ich denke mal, das hilft dann vielleicht ganz gut, dass sie schön gesund bleiben. Ich würde mal vermuten, weniger ist da mehr.
Nee, das ist krass. Ich hatte
Schön
auch
bürsten
mal.
noch auf jeden Fall.
Schön,
Schön bürsten.
ja. Naja, es kommt auch drauf an, was für eine Bürste man dann tatsächlich nimmt. Also ich hatte auch mal wirklich sehr lange Haare, die gehen bis Mitte vom Oberschenkel. Also wirklich auch lang. War mir dann aber, ich habe sehr viele und sehr dicke Haare und irgendwann habe ich gesagt, das geht einfach nicht mehr. Das ist
Nervt doch, ne?
genau. Also diese Schwere dieser Haare, das kann man irgendwie, das kann man keinem erklären.
Ja, da muss man schon wissen, mit umzugehen. Das kann ja auch manchmal auf den Sack gehen. Deswegen, also ich trag den Dutt auch gerne, ne? Ist nicht nur, dass es mich keiner anguckt. Also.
Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt mal ein bisschen über Haare gesprochen. Habe ich das auch mal gemacht?
Pengelteaser meinst du übrigens als Bürste, glaube ich. Das ist hier, das
Ja, na,
wurde mal empfohlen.
es gibt verschiedene Bürsten. Also es gibt auch Bürsten, die irgendwie mit, wo die Bürsten da auch mit Kreatin zum Beispiel behandelt sind, was das Haar auch nochmal stärkt. Also es siehst, ich habe da tatsächlich auch viel Fachwissen, was ich nie irgendwie preisgebe.
Nee, das mache ich alles nicht. Aber die sind ja immer enttäuscht, die Leute, wenn sie fragen, ne, was machst du denn da? So, die denken ja, ich benutze sonst was für eine Kur und keine Ahnung, aber sind dann eigentlich fast schon immer enttäuscht, wenn ich sage, ich mache eigentlich nichts.
Ja. Nee, ich nehme überhaupt keine Bürste. Ich mache das nur noch mit dem Kamm, weil ich mit einer Bürste gar nicht durchkomme, weil das so viele sind.
Dicke Loden
Und
hast.
ja, das ist krass. Also, ja. Also und da halt, ne, und das ist das halt, also wie du mit deinen Haaren umgehst, wenn ich da jetzt, wenn man durch die Haare mit so einer Bürste so durchruppt, sage ich jetzt mal, das macht ja auch kaputt. Also.
Ich würde sagen, ich rupp da ganz schön durch.
Ja?
Ja, tatsächlich.
Also, das ist nur meine
Ehemals nicht. Nee, ganz sanft immer. Ganz
ganz
vorsichtig.
sanft. Genau, aber ich glaube, Haare sind auch sehr individuell.
Ja, das ja, auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, sie werden auch weniger, also die Geheimratsecken werden immer größer. Muss man sich dann auch mal irgendwann mal überlegen.
Ah, das ist auch krass. Also, da hatte ich auch einen Bekannten tatsächlich, der hatte immer lange Haare und dann hat er die mit einmal wirklich ganz kurz geschnitten und ist dann in die Türkei gefahren und hat sich den Haaransatz neu machen lassen.
Ach krass, okay.
Genau, und lässt sie jetzt wieder wachsen.
Aha, und sieht man das jetzt so
Nee,
im
das ist
Nachgang?
wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Also, wenn man das nicht weiß, fällt das wirklich nicht auf. Also,
Aber sie müssen einmal ab.
sie müssen einmal ab.
Ja gut, dann kannst du es auch lassen.
Genau, weil das dauert ja ewig, bis die dann wieder so lang sind. Mit 80 dann
Boah, ich
oder so.
glaube, den Stress würde ich mir nicht machen, wenn ich die jetzt abschneiden würde. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal so lang wachsen lassen. Das ist jetzt schon krass, ne? Wenn du da mal irgendwie 20 Zentimeter abschneidest, das ist ja bei meiner Länge sind die ja immer noch brutal lang. Das fühlt sich trotzdem an wie kurze Haare dann immer. Das ist
Ja,
total verrückt.
genau. Okay, dann zwei Fragen habe ich noch. Für was bist du im Hier und Jetzt dankbar?
Hier und jetzt.
Ja, im Hier und
Also auf
Jetzt.
jeden Fall. Dass ich meine Mutti habe, dass ich meine Freunde habe, dass wir alle so offen und ehrlich miteinander sind, vor allem wir keine Geheimnisse voneinander haben. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich denke, das ist auch etwas, was vielen Leuten in der heutigen Zeit auch vielleicht ein bisschen fehlt, irgendwie so enge Freunde, ehrliche Freunde, Liebe halt durch Freunde und Familie. Ne? Ich denke, Liebe kann ganz viel helfen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich so viel Liebe erfahre in meinem privaten Umfeld. Und auch bei unseren Fans, ne? Die auch immer super lieb zu uns sind.
Ja, natürlich. Gut, dass du das jetzt noch gesagt hast. Nee,
Nee, ist wirklich so. Also,
ja.
das sind so viele liebe Menschen, auch Leute, wo du dir denkst, wo du halt nur mal kurz so ein Gespräch hast, und das kennt ja sicher jeder, dass man mal jemanden kennenlernt und du merkst irgendwie sofort, boah, krass, das passt halt voll gut, ne? Zum Beispiel ein Fan von uns ist mittlerweile wirklich ein sehr guter Freund von mir, ne? Haben uns irgendwie mal kennengelernt und mittlerweile sind wir wirklich sehr enge Freunde, unternehmen auch was zusammen, wohnen halt leider weit voneinander entfernt, aber ab und zu machen wir trotzdem was. Und das ist natürlich schön und das wäre natürlich auch. Kommen wir wieder auf das Vor und Zurück. Ne? Wäre es halt schön, wenn man ein bisschen mehr Zeit da ist. Ne? Weil man halt oft auch Leute trifft, wo du denkst, oh, jetzt könntest du halt locker noch 2, 3 Stunden weiter hier sitzen und quatschen eigentlich. Ne?
Ja, nee, also da sprichst du wirklich was sehr Wahres auch an, ne? Dass man auch das Gefühl hat, dass die Menschen irgendwie einsamer werden, ne? Du hast ja auch gemeint, dass jeder jemanden hat oder dass du halt so viele hast oder viele ausreichend. Das ist schon was, was, glaube ich, unsere Gesellschaft echt bewegt. Also mich bewegt es auch sehr, sozusagen zu sehen, dass jeder sich irgendwie so zurückzieht und in seiner eigenen Bubble ist und dass diese Bubbles eigentlich viel häufiger mal zum Platzen gebracht werden müssten. Aber also, die letzte Frage wäre dann, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Weißt du, ich bin jetzt hier diese gute Fee und ich sage, du hast einen Wunsch frei.
Den darf ich ja jetzt nicht verraten, weil das ist ja immer das, was ich mir wünsche, wenn ich mir irgendwie eine Wimper finde oder so. Deswegen darf ich das nicht verraten.
Okay. Gut, dann können wir das.
Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, ich wünsche mir Frieden für die Welt. Das klingt doof, es klingt so dahergesagt, aber das wäre, glaube ich, das Allerschönste.
Ja. Also tatsächlich, also das ist so meine Standard-Schlussfrage und das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr gewandelt. Also wo vor 4, 5 Jahren da wirklich immer noch so irgendwelche Parolen geschmettert wurden. In den letzten beiden Jahren wird da immer das alle mal sich beruhigen, dass wir wieder Frieden auf der Welt haben. Also das zieht sich wirklich durch. Also das ist Wahnsinn.
Ja, das wäre schön.
Ja, ich kreuze meine Finger, dass die Welt ein bisschen zur Ruhe kommt. Das wäre echt schön.
Ich auch. Ich wollte hier noch ein paar Wimpern.
Ja. Aber das ist niedlich. Das ist echt niedlich, weil ich mache das auch. Wenn ich eine Wimper habe, freue ich mich immer wie so ein Honigkuchenpferd.
Ja.
Und dann wird gepustet,
also warum,
die Augen zusammen.
Warum soll ich das nicht nutzen? Also nur weil ich jetzt... weiß ich nicht.
Ja, nee, sehr schön. Okay, Fabian. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine offene und ehrliche und unterhaltsame Art.
Dankeschön.
Genau. Das hat mich sehr gefreut. Damit ist unser Metal.de Podcast Metal Minds The Pit Unplugged für heute zu Ende. Wir hatten heute den Fabian von Deserted 4 im Gespräch. Wir haben gehört, am 25.04. kommt die neue Platte Veins of Fire und sie sind auch auf Tour. Also ihr wisst, was ihr tun müsst. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich habe euch hier durch diesen Pit geführt und der Fabian und ich, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut.
Wünsche ich euch auch allen. Tschüss.